Ich freue mich, dass Sie diese Adventszeit benutzen. Ich bin völlig überrascht gewesen über die vielen Teilnehmer und freue mich auch, wie wunderbar das hier die Bibelkonferenz Städte macht. Und vor allem, dass die Bibel so im Mittelpunkt steht. Denn das Wort Gottes ist die Weise, wie Gott zu uns redet, durch sein Wort. Und dann denken wir noch dran, dass die Adventszeit eine ganz große Zeit ist, wo sie eigentlich alle Menschen auf Jesus ansprechen können. Selbst Leute, die sonst überhaupt nichts machen, dann feiern sie im Sportverein oder im Schachverein noch Weihnachten. Und dass man ihnen sagt, das ist für mich so wunderbar, dass Jesus da ist in der Nacht, wenn ich wach liege. So ein Zeugnis weitergeben. Und denke, spinnt die, dass die glaubt, das sei wirklich Jesus, sei wirklich da. Doch, sagen wir, ja, der ist wirklich da. Der ist nicht bloß damals gekommen, das Kind in der Krippe. In Stuttgart im Alten Schloss ist so eine alte Tiroler Krippe aufgebaut. Und so mit allen Details, wunderbar. Und da sieht man die Waisen und die Hirten und allem. Und da habe ich so eine schwäbische Großmutter mal belauscht, die ihrem Enkelkind das erzählt hat. Und sagt, guck, da muss die Hirten und da siehst du alles. Und dann hat sie gesagt, und da ist Christkindle. Und dann wäre ich am liebsten dazwischen gefahren, gesagt, das ist der König und Herr, der König aller Könige, der Herr aller Herren. So müssen wir es den Leuten erklären. Der wiederkommt in den Wolken des Himmels. In dem die ganze Welt besteht, das Universum, dieser Jesus in der Krippe, der den Demutsweg geht. Wir Christen meinen immer, wir müssten große Sprüche machen, begreifen nicht, dass der Weg Jesu der Demutsweg ist, durch die Niedrigkeit. Und deshalb führt er seine Gemeinde auch oft da durch diese Niedrigkeit. Und nun haben wir heute Abend 4. Mose 24, Vers 17. Das Volk Israel zog durch die Wüste 40 Jahre, durch die Hitze, ohne Wasser, ohne Brot, in der großen Sehnsucht nach dem verheißenen Land. Und jetzt sind sie endlich ans Ziel gekommen. Sie sind dort am Berg Pisgah, gegenüber von Jericho im Jordantal gelagert, kurz bevor es hinübergeht, Jericho, die Kundschafter, das kommt dann nachher, im Josua-Buch. Und dort haben sie sich gelagert und die Moabiter, die wollen Israel nicht ziehen lassen. Und sie haben alles probiert, mit Schwert und allem, und haben gesagt, es hilft nur noch eine Waffe. Die Geheimwaffe, dass sie mit einem Fluch belegt werden und nicht durchkommen können. Und zu diesem Zweck wird der Bileam geholt. Wo war der zu Hause? Dort, wo der Saddam Hussein regierte, im Irak, aus dem Zwei-Stromland kommt der Bileam. Das ist eine ganz merkwürdige Gestalt. Und doch, dass Gott Menschen hat, durch die Gott reden kann. Der Bileam, der die Stimme Gottes vernimmt. Und Sie erinnern sich noch, wie der Bileam, ja zunächst will er ziehen, dann verwehrt es ihm Gott nochmal, dann lässt ihn Gott ziehen, sagt aber, hör, was ich sagen will, und dann läuft die Eselin nicht weiter. Und der Bileam schlägt sie, weil er den Engel nicht sieht, der in dem Hohlweg im Weg steht und den Durchgang versperrt. Und dann sagt Gott dem Bileam, du musst sagen, was ich sage, mein Wort. Und der König Balak, der verzweifelt, der sagt, ich habe doch einen ganzen Haufen Geld dir versprochen. Er sagt, mir geht's nicht. Und wenn du ein ganzes Häuser voll Geld mir gibst, mir geht's nicht um Geld. Ich muss reden, was der Herr mir sagt. Und ich muss sein Wort verkünden. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Die ganze Bileams-Geschichte ist ja toll, wie die da voll ist und wie der Bileam da sieht, wie das Volk Israel sich gelagert hat. Und dann kommt diese wunderbare Verheißung, nachdem er dreimal Israel gesegnet hat und nicht geflucht hat, sondern gesegnet hat. Und wie er Israel preist und sagt, Israel hat ja ein Geheimnis. Es gibt ein Volk, gesondert und zerstreut. Das ist das Israel-Geheimnis. Es gibt kein Volk auf der Welt, von dem etwas Ähnliches gesagt werden kann. Israel ist immer abgesondert gewesen von den Völkern. Zerstreut unter allen Völkern. Und doch unter der ganz besonderen Führung Gottes nicht in der Assimilierung aufgegangen und die anderen Völker. Was schon Biliam gesehen hat, was später im Esterbuch noch einmal vorkommt. Da sagt der Haman, der Israel zerstören will. Es gibt ein Volk, dieses besondere Volk Israel, das er vernichten will. Und jetzt haben wir von Kapitel 24, Vers 17 das eine Wort, und das interessiert uns, weil wir ja in der Adventszeit stehen. Die Biliams-Geschichte muss man sonst mal in einer Bibelstundenreihe durchmachen. Wir fangen schon an. Vers 15, und er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn. Heute Morgen hatten wir den Schilo beim Jakob. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber noch nicht von Namen. Es sind vielleicht 1400 Jahre liegen dazwischen, bis zum Kommen von Jesus. Und der Biliam sieht ihn schon. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Edom wird er einnehmen und Seir, sein Feind, wird unterworfen sein. Israel aber wird Sieg haben. Wir wollen Vers 17 in den Mittelpunkt stellen. Ich war ja 30 Jahre in der Stuttgarter Innenstadt Gemeindepfarrer und hatte meinen Gemeindebezirk zwischen Olgaeck und Bobscher, wer so etwas kennt, unterhalb des Fernsehturms, habe ich immer gesagt, bis zum Fernsehturm, da hat da oben bei den Hasen im Wald meine Parochie geendet. Aber das war so das Wohngebiet unterhalb des Fernsehturms. Und da sind wir immer in den Genuss gekommen, wenn Stuttgart von Staatsgästen besucht wurde. Und direkt, wir hatten unsere Wohnung schon da, wo es ganz dicht bevölkert ist, wo 5 Hinterhäuser hintereinander sind, in der Stitzenburgstraße. Und da habe ich immer den Kindern gesagt, das ist ein Privileg, wir müssen immer raus in die Hohenheimer Straße, in die B27, wenn die Staatsgäste vom Flughafen runterkommen. Das ist doch immer eine Sache. Der Charles de Gaulle ist da gekommen, die Königin Elisabeth. Und dann noch habe ich, da war nur meine älteste Tochter noch zu Hause, gesagt, komm schnell, du siehst zum letzten Mal einen echten Kaiser. Das war, als der Haile Selassie schon als alter Mann die Hohenheimer Straße runterbrauste. Und das ist ja immer so eine tolle Zeremonie, wie die Polizei das macht, wie die das hinkriegt. Binnen wenigen Minuten kein Auto mehr auf der Straße. Alles, das wird abgesperrt und da kommen die Motorradfahrer. Und dann wartet man immer, jetzt kommt da oben der Wagen, der große Wagenkorso beim Bobscher um die große Kurve rum. Von wegen, da kommt noch mal ein Polizeioffizier und guckt noch mal. Da ist bei einem Mal passiert, dass noch ein Radfahrer sich reingeschmuggelt hat. Da haben sie einen Aufruhr gemacht, wie wenn der Bin Laden höchstpersönlich da wäre. Da muss alles weg auf der Straße sein. So ist ja ein Advent. Erster Advent, zweiter Advent, macht den Weg frei, macht den Weg frei. Jetzt kommt er. Der große Autokorso. Wer kommt? Und in den großen Adventsverheißungen, er kommt, der Heiland der Welt. Der lang erwartete, ersehnte Jesus. Deshalb muss uns das bewegen in diesen Adventstagen, dass wir das allen Menschen sagen. Ich wünsche, dass das ist den Menschen um sie her, dass sie es auch hier sagen. Ich will das meinen Nachbarn nochmal sagen, nicht mit langen Geschenken, sondern ihnen sagen, wissen Sie, das ist mir das Große. Ob sie ein Liedvers abschreiben, ob sie es mit einem eigenen Zeugnis sagen, das ist die Lösung aller Weltprobleme. Die Welterlösung, die alle in Jesus da ist. Da haben die Generationen drauf gewartet und gehofft, dass das endlich doch kommt und er endlich da ist. Der Erwartete, natürlich ganz anders, als wir es erwartet haben. Wenn schon der Charles de Gaulle und der Haile Selassie mit so schönen Mercedes 600 vorbraust, dass der Heiland der Welt so verborgen kommt, wie er in unserem Leben anklopft. Da müssen wir aufpassen, dass die Leute das nicht überhören. Jesus kommt so bescheiden, so demütig. Die meisten Leute haben es gar nicht gemerkt. Ich bin überzeugt, auch nach 40 Jahren Seelsorgetätigkeit mit vielen ungläubigen Leuten, ich behaupte immer, jeder Mensch hat schon eine Christusbegegnung gehabt. Und die meisten Leute reden kaum drüber. Man kann sie fast dran ansprechen. In schwerer Krankheitsnot oder im Krieg oder wo das überall war. Irgendwo haben die Leute einmal, oder eine fromme Großmutter oder irgendwo schon eine Beziehung zu Christus gehabt. Wir sind ja gar nicht Leute, die in ein Neuland hineintreten. Aber das so wichtig ist, dass wir seinem Kommen den Weg bereiten, dass er Einzug halten kann. Und was sieht denn jetzt dieser Biliam? Er sieht den Stern aus Jakob. Wunderschön, Wolf, Manfred, dass du das so schön gefunden hast in dem Lied. Den Stern aus Jakob. Also meine Frau hat auch Adventssterne hingemacht. In unserer kleinen Wohnung, im Treppenhaus hat sie noch ein paar Sterne hingemacht. Da kommt es ja her mit dem Stern. Wir sind ja sonst keine Sterngucker. Andere Leute, die unterhalten sich über die Sternbilder. Wir ja normalerweise nicht. Aber der Stern aus Jakob, der gehört in die Advents. Auch das ist schön. Warum haben wir denn so einen Brauch mit dem Adventsstern? Manche haben sogar den schönen Herrnhuter Stern aufgehängt. Ganz arg schön. Aber wir müssen noch wissen, was die Symbole bedeuten. Was die Symbole, der Stern, der aus Jakob kommt. Jetzt muss ich nochmal ausholen, weil unsere jungen Leute, für die spielen ja die Sterne eine ganz wichtige Rolle. Bloß sagen sie nicht Sterne. Ihre Enkel sagen auch immer, wenn sie was super finden, sagen sie, das Opa, das ist cool. Also die sagen alles Englisch, oder? Ihre auch doch. Muss alles Englisch sein. Und wie sagen die für Stern? Die sagen Star. Ob die jetzt für einen vom Fußball einen Star haben oder von der Musik einen Star oder vom Fernsehen oder irgendwo ein Star. Für unsere Welt sind die Stars ganz wichtig. Keiner hat einen Politiker als Vorbild, glaube ich gar nicht. Keiner hat einen Philosoph oder einen Universitätsprofessor als Vorbild. Für unsere Jugend sind die Stars ganz wichtig. Und jetzt sprechen Sie mal mit Ihren Kindern drüber. Die sagen ja dann, wenn es ein Sternchen bloß ist, das ist ein Stern, der ganz schnell vergeht. So, zu dem man aufschaut und wo man hinguckt und so. Aber die Sterne, die ganz schnell wieder verglühen, da war der Michael Jackson schon stark. Bisschen Polizei abgeholt. Heute lacht jeder drüber. Das war einer der größten in der Musikszene, gell? Ist eigentlich toll. Und wie schnell die wieder verglühen. Stars sind Personen, zu denen man aufschaut, Vorbilder, die aber gar nicht viel aussagen, oft gar nicht viel bringen, weil sie gar keine große Bedeutung haben. Jetzt ist herrlich, wenn wir das Bild aufnehmen. Jesus ist der große Star, der Stern, der aufleuchtet. Der unser großer Lichtträger ist, unser Hoffnungszeichen, ein Star, an dem wir nicht enttäuscht werden. Warum ist das Bild so wichtig mit dem Stern? Weil der Stern, sagt geheimnisvoll, der hat ja keine Lichtquelle. Der strahlt und kündet das Licht, das irgendwo dort leuchtet im Weltall, das im Beschein daher. Das Licht in der dunklen Nacht. Also in Deutschland kann man ja Sterne nicht richtig beobachten. Da müssen Sie schon einmal in die Wüste gehen oder nach Afrika oder nach Sibirien. Das, bei uns ist immer so, dass der Horizont auch in der Nacht ganz hell erleuchtet ist durch die vielen Straßenbeleuchtungen. Bei uns gibt es ja gar keine dunkle Nacht mehr. Aber wenn man dann in Afrika ist, in der dunkelsten Nacht, dann leuchten die Sterne am wunderbarsten hell. Ist ja schon für uns wichtig. In der dunkelsten Nacht leuchten die Sterne am hellsten. Und je tiefer wir geführt werden, das ist so wichtig für die Adventszeit, je dunkler es in unserem Leben ist, umso wunderbarer leuchtet der Adventsstern auf. Viele Menschen können sicher kaum aufnehmen, weil sie so viel Licht in ihrem Leben haben, aber es ist nur Glitzerlicht und Flunkerlicht und was bleibt, gar nichts dahinter. Und da wollen wir den Menschen immer helfen, dass dieses Licht leuchtet. Hoffentlich, wenn sie zurückkehren, denken sie nochmal an die Kranken, an die, ist ja auch heute schwer, die nicht mehr in die Gemeinde kommen können, weil sie so behindert sind. Und dass sie dort hineinbringen und bringen sie dieses Licht des Sternes, Adventssternes rein. Wie oft hat Jesus davon gesprochen? Ich bin das Licht der Welt. Der helle Morgenstern, der leuchtet. Wir sagen es immer wieder in diesen Adventstagen, in den ganz wunderbaren Bildern beim Jesaja. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und das mit dem Licht Ich sage dir nochmal, bei uns ist durch die technischen Funzeln, die wir haben, bis zu Energiesparlampen, was wir alles haben, ist das mit dem Licht gar nicht mehr so aus. Aber die Leute brauchen ein Licht, das die Dunkelheit des Todes bei ihnen überleuchtet, überstrahlt, das die Vergänglichkeit ihres Lebens hell macht, dass sie das Licht des Lebens haben. Das ist so wunderbar, dass Jesus gerade dieses Bild vom Licht immer wieder aufgenommen hat. Wer mir nachfolgt, der hat das Licht des Lebens. Wer in die Spuren dieses Jesus tritt. Und es gibt in dieser Welt kein anderes Licht und keinen anderen Stern, der dieses Licht geben kann. Es gibt keine Religion, die den Menschen Befriedigung geben kann. Man kann aus Religion vielleicht etwas lernen für seine Bewältigung des Arbeitsalltags, was die Leute im Buddhismus suchen, dass man sich vom Stress nicht so anstecken lässt und Abstand hält zu den Dingen, aber kein Licht in das Rätsel meines Lebens, keine Erlösung, keine Hoffnung, keine Todesüberwindung. Und das ist so herrlich, dass der Biliam das herausstellt und sagt, ich sehe ihn. Das ist eine Person, eine Gestalt, ganz geheimnisvoll. Das ist ja in Israel so wunderbar, diese Messias-Erwartung. Und was uns so schwer wird, alle Juden, und seien sie noch so säkular, sie wissen, dass das in ihrem Volk drin ist, die Erwartung des Messias. Aber sie erkennen den nicht, der gekommen ist. Und wie ist das bei uns, die wir alles gehört haben von Jesus und das Evangelium kennen und diesen furchtbaren Tod und diese Lehre in den Gemeinden sehen, dass sie gar nicht mehr dieses Licht aufnehmen und diesen Stern nicht mehr leuchten haben in ihrem Leben. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Jesaja 60, die großen Verheißungen der Bibel, ganz oft kommt das immer wieder vom Stern, vom Leuchten und das, was Jesus bringt, der diese Zusage gegeben hat. Er macht meine Finsternis Licht. Er macht meine Finsternis Licht. Sei stockdunkel erst, wenn Jesus hineinkommt und ich Jesus erkenne, dann werde ich in meiner Finsternis das Licht des Lebens haben. Und das ist die Adventszeit so herrlich, wieder daran erinnert zu werden, die großen Zusagen und auch zum Weitersagen, dass das weitergeht. Im Neuen Testament wird erzählt von einer Frau, die ganz nah bei Jesus war, die Maria von Magdala. Magdala ist ein kleiner Ort am See Genezareth, der vom Fischfang lebte zur Zeit von Jesus. Und es ist tragisch, dass ganz viele Leute die Maria Magdalena verwechseln mit der großen Sünderin. Haben Sie auch schon erlebt? Die Brigitte Bardot und solche Leute, die hat auch gesagt, ich bin eben nur die Maria Magdalena. Schön wäre es, wenn sie die Maria Magdalena, sie ist die große Sünderin. Das ist ein Unterschied in der Bibel. Obwohl die große Sünderin auch noch den Heiland gefunden hat. Das wünschen wir der Brigitte Bardot auch, aber das sind wir vielleicht zu spät dran jetzt. Die wird immer wieder verwechselt, die Maria von Magdala hat, nach allem, was wir wissen, eine ganz schwere seelische Not gehabt. 7 böse Geister. Und das ist schrecklich, wenn die Dunkelheit auf der Seele sitzt. Die großen, schweren Depressionen. Und Jesus hat sie frei gemacht. Es waren unheimliche Mächte, die sie belastet haben. Sie hat die Schönheit der Welt nicht mehr sehen können. Und dann kam Jesus das Licht und hat sie frei gemacht. Und deshalb blieb sie so nah bei Jesus. Am Ostermorgen finden wir die Maria Magdalena wieder. Und ich brauche doch den Jesus, ich brauche doch das Licht, ohne Jesus ist in meinem Leben alles finster. Herrlich, dass wir den Adventstern haben, nicht wie die weltlichen Stars, die verglühen und die nur eine äußere Bedeutung haben. Wenn Sie mal drüber nachdenken, wie oft das vorkommt, Stern, auf den ich schaue. Herrlich, das Bild, in ganz vielen Liedern kommt es vor. Im Lied, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht, sagt der Joachim Neander. Er ist dein Licht, er macht deine Finsternis Licht, du kannst es erfahren. Und dieses Advent ist nicht bloß ein äußeres Feiern. Wir freuen uns doch mit, dass die Leute Kerzen anzünden. Wisst ihr auch, warum wir Kerzen anzünden? Weil Jesus viel, viel mehr Licht gibt als diese Kerze. Und er ist das Licht des Lebens, da wo man ihn aufnimmt und da wo man ihn einlässt. Wenn Sie das tun, werden Sie auf einmal erleben, welch eine wunderbare Missionschance wir in unserem Land haben, gerade in diesen Festtagen. Und wir wünschen es auch immer wieder unseren Gottesdiensten, besonders am Heiligen Abend, dass man nicht nur über die Hungernden der Welt redet, das ist ein völliger Blech, sondern da muss man von Jesus, vom Heiland reden. am Heiligen Abend, nicht über die Sozialnöte der Welt. Der Heiland, der gekommen ist und der unsere finstere und die Finsternis unserer Welt sein Licht hineinträgt. Jetzt hat der Stern noch eine andere Bedeutung. Er gibt Orientierung. Also bei uns ist das nimmer so. Keiner von Ihnen wird zu den Sternen aufschauen. Aber wir haben es ja heute, wenn die Autofahrer das GPS haben, das Navigationssystem. Kennen Sie das? Ja, toll. Da geht's zu den Satelliten hoch, die da oben drüber fliegen. Ist ja unglaublich. Dass man da einstellt, Langensteinbacher Höhe und die Hausnummer und dann führt er ein direkt, Sie sind am Ziel. Kommt die schöne Frauenstimme da und sagt, Sie sind da. Ich hatte einen Bekannten, der war Pilot bei der Lufthansa und wie ich ihn im Alter gefragt habe, als er nicht mehr die schweren großen Flugzeuge flog, was er macht in Bremen, sagte er, ja, ich bilde die Piloten in Sternkunde aus. Das ist aber lustig. Zu was brauchen Piloten Sternkunde? Er sagt, jeder Lufthansa-Pilot muss an den Sternen seinen Kurs noch finden können, auch wenn alle seine Instrumente ausfallen. Also, jetzt können Sie unbesorgt fliegen. Ich weiß nicht mehr, ob es heute noch so ist, aber so war es doch, wie der mir das erzählt hat. Navigation, so wie es die Seeleute machen, mit dem Sextanten, die gehen dorthin und gucken nach dem Stern. Jetzt ist ganz wichtig, dass ich an dem Stern Jesus meinen Kurs bestimme. Es ist ganz schlimm in unserem Christenleben, dass wir oft mit unserem Kopf unseren Kurs gehen und schrecklich in die Wüste kommen und den Weg nimmer finden. Wissen Sie, selig seid ihr, so ihr es tut, sagt Jesus. Und der Gehorsam im Glauben ist eins der größten Probleme. Wissen Sie, unsere Glaubensnöte kommen alle davon her, dass wir nicht gehorsam die Wege mit Jesus gehen. Jesus hat sie uns klipp und klar gesagt, es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass ich das umdeute nach meinen Wünschen, weil Jesus uns so klar Weisung gibt, wie wir gehen müssen. Und es gibt nur einen hundertprozentigen Gehorsam. Wir haben da am Tisch, wir sitzen ja da schön beim Essen an dem Tisch, wo auch die vom anderen Kurs da sind. Und das war ganz interessant, dass der Conny Straub heute Morgen die Morgenandacht in dem Kurs der Familie, die dort haben, über die Weisen aus dem Morgenland gemacht hat. Ich habe mir die Ohren gespitzt, weil das ja so schön ist. Die Weisen aus dem Morgenland, die kommen aus dem Heidentum und Gott hat ihnen durch die Sterne, ist ja verrückt. Keiner von ihnen guckt in die Sterne auf, wenn er den Willen Gottes lesen will, die Bibel lesen. Aber Gott ging diesen Weisen aus dem Morgenland, damals auch wieder das Zweistromland, ging er nach und hat sie über die Sternbilder nach Bethlehem geführt. Wenn Sie mal nach Weilerstadt gehen, gehen Sie ins Kepler-Museum. Der Kepler hat es ja nachgerechnet, dass das kein Spruch war, dass man das ja sehen kann. Wenn Sie ins Planetarium in Stuttgart gehen, in Weihnachtstagen, da wird nochmal am Sternenhimmel dargestellt, wie die Sternkonstellation war beim Stern von Bethlehem. Und die Welt kann sein, tatsächlich. Gott hat die Sterne benutzt. Also für unser Glaubensleben spielen die Sterne ganz bestimmt keine Rolle mehr, oder? Nichts mehr. Doch, warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen, heb deine Augen auf die Höhe, bei solchen Bibelworten, aber sonst brauchen wir die Sterne nicht mehr, es ist bloß noch ein Bild für uns. Aber Gott hat die Sterne benutzt und da hat er schon diese Weisen direkt bis zur Krippe geführt, bis zu Jesus hin. Jetzt ist wunderbar, dass wir Orientierung haben am Wort Gottes, steht im Danielbuch so schön, und die Lehrer werden leuchten wie die Sterne am Himmel. Und das ist so wichtig, dass wir das auch haben. Lehrer, die uns die ganze Wahrheit des Wortes Gottes zeigen und verkünden. Dass wir den Weg richtig gehen können. Sonst geht man ja irre in dieser Welt. Man kann ja nicht auf sein Gefühl sich verlassen. Man kann nicht irgendwo sagen, ich lasse mich von den Leuten laufen. Und wir leben ja mitten in einem verkehrten Geschlecht. Wir können ja nicht auf die Meinungen der Leute hören oder der Gesellschaft um uns her. Herr, leite mich, und das ist auch so schön in dem Liedstern, auf den ich schaue, dass er mich führt und dass er mich leitet und dass ich das erfahren kann. Es gibt so ein schönes Neujahrslied, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, da heißt es, unsere Wege wollen wir nur in Jesu Namen gehen. Geht uns dieser Leitstern für, so wird alles wohl bestehen und durch seinen Gnadenschein alles voller Segen sein. Was auch im neuen Jahr liegen kann, vor uns ein Dunkel, der Herr führt uns großartig hindurch. Ich will nur ihn als Leitstern haben. Ich will sein Wort haben. Und das erinnert uns am Adventstern. Nicht bloß ein Symbol, das wir an die Wand kleben, sondern für unser Leben eine ganz wunderbare Orientierung. Und dass wir auch die Bestätigung Gottes erleben dürfen. Wir dürfen ihn ja darum bitten auch, dass er uns führt. Sagen wir, wie ein blinden Gaul. Wir sehen gar nicht viel, aber Herr, führ du mich. Nimm du die Zügel in die Hand und fühl mich, dass ich nicht verkehrt laufen kann, dass ich die richtigen Entscheidungen fälle. Einer unserer Mitarbeiter von unserem Missionswerk Christliche Fachkräfte International, der war als Arzt in diesem völlig kaputten Ostkongo. In Ostkongo ist seit 25 Jahren, gibt es gar keine Währung mehr, da ist die Polizei der größte Dieb und das Militär und die Zollverwaltung, da ist die ganze Kirchenstruktur niedergebrochen. Sie lesen es alles in den Zeitungen, wenn da von Goma kommt, wo auch die Kämpfe noch mit den Hutus und Tutsis sind. Und da ist heute ist ein Ehepaar von Ebershardt bei Nagold draußen mit den kleinen Kindern. Da gibt es auch gar keine Verkehrsverbindung mehr. Die schnellste Verkehrsverbindung ist der Fußweg. Kein Auto fährt so schnell, wie der Fußgänger noch geht, weil alles zerstört ist, die ganze Infrastruktur. Und es ist so wichtig für die Christen, dass man dort bleibt und ihnen hilft noch mit den Resten des Krankenhauses und des Dienstes. Und da war davor ein Dr. Müller von uns und der hat so arg gelitten, haben gesagt, wir haben, mit den Kindern war es so schwierig, in der totalen Wüste, kein Post ging, gar nichts, keine Elektrizität, alles war kaputt. Und dass die Kinder auch gesagt haben, ist eigentlich Jesus da. Und das war so eine schwierige Situation, bevor das Gepäck kam. Das Gepäck, ja, das war schlimm. Bis das dann beim Zoll durchgeht und der Zoll, ich sagte schon, die klauen am allermeisten dort, weil es auch gar keine Verbindung gibt. Und dann hat er gesagt, es hat ihm schier das Herz abgedrückt, wie die Kinder am Abend gebetet haben. Herr, das kannst du auch behüten unser Gepäck. Das kommt, da ist halt der Teddy noch drin von den armen Kindern, das Letzte, was sie noch mitnehmen konnten. Und kaum waren sie fertig mit dem Abendgebet, dann kommt der afrikanische Pastor und sagt, ich habe in Goma euer Gepäck gesehen. Und die wollten einen Riesenpreis haben, die Zöllner noch. Und ich habe mit ihnen gesprochen, hat er gesagt, nehmt alles mit, uns kostet nichts. Das in dieser völligen Verwüsteten gegen Unglauben. Wenn uns Jesus solche auch Zeichen gibt, Zeichen seiner Güte, seiner Betreuung, seiner Hilfe in all der Not dieser Welt, wenn wir das erleben als ein Leuchten in der Nacht seiner Hilfe, so wie die Weisen aus dem Morgenland den Stern gesehen haben, Herr, lass uns doch diesen Stern vorausziehen und dass wir ihn sehen. Also, das gehört auch dazu. Wir haben das Licht gesehen, den Glanz, den Jesus bringt, aber dass er uns leitet und führt. Auch auf schwierigen Wegen. Und ich denke, es sind ganz viele hier, die sagen, in diesen Tagen, ich bin zerrissen, wie geht's weiter? Und dann kommt der Jahreswechsel. Und da sieht alles so dunkel aus. So wie dein Motor kaputt ist. Und da kommt das Schreckliche, dass die Rechnung so hoch ist, was alles wieder kostet. Herr Jesus, du führst uns durch, dass wir dann nur staunen können, er hat alles wohl gemacht. Du bist doch Stern, der uns voranzieht, du Stern in allen Nächten. Gell, du Stern in allen Nächten. Jetzt noch das Letzte, was dort der Biliam sieht, was sieht er denn? Es ist toll, dass er das alles schon sieht. Er hat eine tiefe Heilserkenntnis von Jesus. Das Letzte, er sieht ein Zepter aus Israel aufkommen. Das gibt's ja heute nicht mehr, aber wir kennen es von den alten Bildern. Wir kennen es von den Laienspielen aus dem Mittelalter, wenn der Kaiser ein Zepter hat, einen Stab in der Hand. Bei den afrikanischen Häuptlingen gibt es auch noch so einen Wedel, den sie haben mit so Haare dran. So ein Zepter, ein Zeichen ihrer Macht. Und das ist ganz wichtig, dass wir nie vergessen, dass Jesus, das Kind in der Krippe, der mächtige König ist, der das Zepter in der Hand hat. In unserer Welt sieht es ja wirklich so aus, als hätte der Teufel die Sachen in der Hand. Als hätte er das Zepter. Und dann hätten die Menschen das Zepter in der Hand. 28. November waren die Wahlen in Nordnigeria. In der Stadt Jos, halb Christen, halb Muslime. Und ich habe es Ihnen noch nicht erzählt hier, gell? Wie es dort geht. Und die Wahlen waren noch nicht fertig. Da haben die Muslime, die haben genau das ihre Taktik, die sie überall machen, haben mit einem Plan die ganzen Unruhen in der Stadt angefangen, christliche Läden anzuzünden, Kirchen anzuzünden, Christen umzubringen. Und die Regierung hat zum ersten Mal, das hat sich seit Jahren nie gemacht, sind ja Tausende von Christen schon umgekommen in diesen Gebieten. Da haben die Muslims einseitig die Scharia ausgerufen, die öffentliche Ordnung völlig außer Kraft gesetzt. Jetzt sind in all diesen Wahlen, sind in allen 13 Provinzen sind Christen gewählt worden. Kein einziger Muslim in den freien Wahlen. Und daraufhin haben sie Unruhen gemacht und das Militär hat erstmals geschossen. 300 Muslime, die sich nicht in die Ausgangssperre gehalten haben, wurden getötet. In unseren Zeitungen hieß es nur Unruhen zwischen Christen und Muslimen. Aber das Wunderbare ist, dass unsere Christen in Nordnigeria seit Jahren immer sagen, wir beten und betet mit uns, dass wir nicht zurückschlagen. Wir wollen leiden für Jesus und die Feinde lieben. Und wir haben jetzt gleich wieder zurückgefragt und haben die Nachricht bekommen, nein, von den Christen ist gar keine Gewalt ausgegangen, auch nicht, wo sie umgekommen sind. Erschütternde Berichte mit Namensnennungen, Pastoren, Väter von 5 Kindern, allen, wo die Mutter jetzt allein dasteht, ohne Einkommen, ohne Versorgung, die Häuser abgebrannt, die Männer getötet, Kirchen angezündet. Ja, was ist denn dort? Ist Jesus wirklich der König? Ja, dort läuft gegenwärtig eine der größten Erweckungen der Welt ab. In Nordnigeria wachsen die Gemeinden. Vor ein paar Jahren war der Generalsekretär bei der Jugendkonferenz für Weltmission und hat gesagt, wir haben die Zahl von 5 Millionen Mitgliedern überschritten. Und die taufen erst, nachdem sie ein halbes Jahr Jüngerschaftstraining gemacht haben. Das sind alles Muslime im Norden Nigerias, einem ganz finsteren Gebiet, wo der Hass wütet. Und sie müssen das immer wissen. Wir müssen anders hingucken, wie Jesus die Sachen in der Hand hat. Ich muss jedes Mal auf China zu sprechen kommen. Wo der Mao Zedong die Gemeinden so verfolgt hat, wie es im ganzen 20. Jahrhundert nirgendwo war, viel schlimmer noch als in Russland beim Stalin. Und es ist der größte Triumph für Jesus rausgekommen. Wie haben die Christen gelitten im Straflager? Wie viele sind umgekommen in der Gehirnwäsche? Wir wollen es doch gar nicht vergessen. Es gab unter Mao keine einzige geöffnete Kirche mehr. Und heute gibt es in China mehr gläubige Jesusleute, Bibelchristen, ganz fest verankert, als Parteimitglieder der Kommunistischen Partei. Mehr Jesusleute. Bekenntnis, ich gebrauche das Wort, weil es nicht um eine Konfession geht. Das hat der Herr getan in der Verfolgung. Und was ist mit dem Mao heute? Weg. Den kann man nur besichtigen, wie er da in der Kiste drin liegt, in so einem Mausoleum. Aber verstehen Sie, die Herren der Welt haben nicht das an. Das ist ja das, was die Maria sagt. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Und deshalb ist es so schlimm, wenn man sich an die Mächtigen der Welt anpasst. Es ist doch eine Schande, wo Christen im Dritten Reich auch sich gebeugt haben vor der Ideologie eines Hitlers und so weiter. Weil das vergeht doch. Wir dürfen uns doch nicht vor den irdischen Größen beugen. Wir beugen uns nur vor dem mächtigen Gott. Und Jesus hat das Zepter dieser Welt in der Hand. Und er wird sein herrlich Werk vollenden, auch in der Weltmission. Und das ist immer wieder so schwierig, wenn wir sagen, aber sieht so schlimm aus. Bleibt treu dabei und dient dem Herrn Jesus. Und freut euch mit, dass er all den mächtigen Hassern zum Trotz, dass er sein Zepter aufrichtet. Ich habe in Stuttgart so eine kleine Bibelstunde, haben wir in der letzten Woche als Adventspsalm den Psalm 110 gelesen. Das ist ja so ein großer Königspsalm von Jesus. Jesus ist der König. Er herrscht mitten unter seinen Feinden, nicht über seine Feinden, mitten unter seinen Feinden. Und je mehr der antichristliche Hass wütet, baut Jesus seine Gemeinde. Und das dürfen wir wissen. Und dafür dürfen wir beten und dürfen heute auch für die verfolgte Gemeinde beten. Aber nicht, dass sie sich ducken soll, sondern dass sie fröhlich den Jesusnamen bekennen soll. Und das müssen wir mal wissen, dass auch heute in unserer Zeit, wo Leute Jesus verkünden, das wird nicht vergeblich sein. In aller Stille, wo das geschieht, da wird Gemeinde gebaut. Nicht, wo das große Theater ist und die große Propaganda. Das ist nicht, sondern in ganzer Stille und Verborgenheit, wo Menschen sich zu Jesus bekehren, wo der Dienst ist. Machen Sie da fröhlich weiter. In Ihrem Hauskreis, in Ihrem Bibelstundenkreis, wo Sie sind, seien Sie ein Zeuge von Jesus. Dann wird eine Spur ausgehen, die der mächtige Jesus benutzt. Und da stehen ja noch die erschütternden Verse drin, wie die Schläfen der Moabiter zerschmettert werden, sagen, ja, geht das wirklich? Nein, es ist schlimm, dass man sich an Jesus auch den Tod holen kann. Und viele Menschen, ein Nietzsche ist an Jesus gescheitert. Und die ganze Herrlichkeit ist zerbrochen. Und wie viele Lästerer und Spötter, die gegen Jesus gespottet haben, sind versunken im Grab. Und es bleibt nichts davon übrig. Allein Jesus behält das Reich und hat Gewalt und die Herrlichkeit. Und das wollen wir wissen. In dieser Welt bleibt nichts übrig von diesem antichristlichen Spott. Und das sehen wir, wenn wir die Geschichte mal angucken, aus dem Römerreich und überall. Die Reiche sind doch zerfallen und haben keine Bedeutung mehr. Und das ist geblieben, was durch die Geschichte ging, das Zeugnis auch der Hugenotten. 1 Million Franzosen sind damals umgebracht worden im Hass gegen Jesus. In Frankreich, was sich vorstellt. Und die Spur des Evangeliums ging weiter. Und Jesus herrscht in allen diesen schrecklichen Auseinandersetzungen, die um ihn entbrannt sind, baut er sein Reich. Und er zeigt uns die Offenbarung noch bis zur Vollendung der Herrlichkeit. Deshalb ist so wichtig, dass wir das nicht verschweigen, sondern sagen, ja, das ist wichtig, dass Jesus unser Herr ist, in meinem Leben das Sagen hat. Und dass das Zepter von Jesus anbricht und er mächtig wirkt. In unseren Gemeinden wieder, dass Jesus das Sagen hat. Und nicht Menschen und fromme Menschen, sondern Jesus muss das Sagen haben. Sein Wort muss uns bestimmen und leiten und führen. Und das ist so herrlich, wenn wir durch den Biliam und seine Prophetie dorthin gewiesen werden, was in dieser Zeit so wichtig ist. Und es ist schön, dass Sie diese Tage benutzen, diese Adventstage, um von der Bibelbotschaft sich ausrichten zu lassen auf das kommende große Weihnachtsfest. Freude, Jesus ist da. Er, der große Herr, der Heiland und der König. Ich möchte noch beten. So ist richtig. Dass ich... Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du das Licht bist in der Nacht. Und wir beten jetzt auch für all die Menschen, an die wir denken, die in der Finsternis leben, im Zweifel, in der Anfechtung, auch in der Krankheit, dass dein Wort sie aufrichtet, dass dein Geist sie fröhlich macht und im Glauben erhält, aber dass wir auch das weitersagen können in diesen Tagen und dass du als der Herr regierst, auch dort, wo im antichristlichen Hass Mächte dich vom Thron stürzen wollen. Wir bitten dich für unsere Gemeinden, aus denen wir kommen, wo so viel Menschenkult ist, dass du wieder als der König und Herr dort wirken und Menschen zu dir rufen kannst. Herr, mach auch diese Weihnachtsgottesdienste, wo sie stattfinden, zu Gelegenheiten, dass Menschen dein Evangelium hören, auch durchs Radio und durchs Fernsehen, aber auch durch unser Zeugnis, dass schon unsere Kinder die Freude an dir haben und ihr Leben dir schenken. Amen.